Hallo und herzlich willkommen zu Folge 32 von Gruselfaktor. Katha, hallo, wie geht's dir?
Hallo Lisa, mir geht es sehr gut. Wie geht's dir?
Ja, mir geht's auch gut. Ich freue mich schon sehr auf deine Geschichte, aufs Gruseln. Ich habe auch noch gar keine Ahnung, was du heute machst und bin daher sehr gespannt.
Ich habe es dir aber schon gesagt.
Echt? Ja, weiß ich aber nicht mehr.
Deshalb. Okay, ich gebe dir einen Tipp.
Ja.
Okay, fünflagig.
Okay, jetzt weiß ich den Titel wieder. Den Titel habe ich schon gesehen, stimmt. Aber ich verrate es noch nicht.
Hast du irgendwas Gruseliges erlebt in letzter Zeit?
Lass mich nachdenken. Naja, nichts besonders Gruseliges. Wie immer nur die Katzen, die in irgendwelche Ecken starren. Ansonsten nicht unbedingt. Und du?
Nee, eigentlich auch nicht. Was ich ziemlich schrecklich finde im Moment, ist eigentlich immer, also wenn ich so Reality-TV gucke, okay, um mein Hirn so richtig ins Aus zu befördern nach der Arbeit, gucke ich gerade immer Five Senses for Love auf Netflix. Das ist übrigens keine Werbung oder unbezahlte Werbung, keine Ahnung, wie man das sagt. Auf jeden Fall ist es einfach so richtig unangenehm zu gucken und irgendwann muss ich immer vorspulen oder wegschalten.
Ja, ich hatte davon noch gar nichts gesehen.
Das ist echt so krass manchmal, Lisa. Dann bin ich so, ich bin dann richtig fertig, weil mich das so mitnimmt, weil ich immer so denke, oh mein Gott, wieso?
Okay.
Und ich weiß dann gar nicht, warum ich das weitergucke. Also,
mich so quäle. War das jetzt schon der Serientipp, den du eben groß angekündigt hast vor der Folge?
Ach so, nein, aber dann habe ich auch darüber nachgedacht und das ist eigentlich gar kein Serientipp, weil ich wollte Panic auf Amazon Prime empfehlen, aber eigentlich war die Serie auch richtig schlecht.
Ja, die habe ich auch geguckt. So, die letzten Folgen waren irgendwie nur noch sehr anstrengend, fand ich.
Ja, man dachte so, hä, warum macht ihr das jetzt eigentlich alles?
Ja, ich habe mich auch irgendwann mehr aufgeregt.
Und ich habe das auch irgendwie dann gar nicht verstanden.
Nee, ich habe auch am Ende gar nichts verstanden. Ich habe danach erstmal Videos gesucht, die mir das vielleicht nochmal alles irgendwie aufschlüsseln und erklären können, zusammengefasst. Weil ich glaube, ich habe auch ziemlich viel geschlafen bei der Serie. Aber ja.
Ich weiß auch nicht. Ich bin da auch nicht drauf klargekommen. Aber am Anfang dachte man eigentlich, ja, cool, cooles Konzept.
Ja, also nach dem Trailer wollte ich das schon gucken. Das stimmt. Naja.
Guckt nicht, Leute. Das hier waren unsere Nicht-Serien-Empfehlungen von Gruselfaktor. Und jetzt kommt der Podcast.
Ja. Sollen wir noch willst du schnell erzählen, wie der Podcast funktioniert?
Ja, okay, ganz schnell. Also Lisa und ich erzählen uns hier gegenseitig eine gruselige Geschichte, die jeweils andere noch nicht kennt. Danach bewerten wir die Geschichte mit einem Gruselfaktor von 1 bis 10. 1 ist überhaupt nicht gruselig, 10 ist super gruselig. Das Wichtige bei den Geschichten ist, dass sie zumindest an der Wahrheit kratzen. Und ihr könnt nachher auch euren Gruselfaktor abgeben auf gruselfaktor.podcast auf Instagram.
Ganz genau, da habt ihr das auch letztes Mal getan, um das noch schnell hinterherzuschieben. Von Folge 30. Und zwar haben die Gesichter von Belmaise, das war meine Geschichte, letztes Mal eine 6,5 bekommen von euch. Und die dunklen Gestalten von Katha haben eine 7 bekommen. Ja.
Sehr cool.
Und damit können wir eigentlich loslegen, oder?
Ja, ganz genau. Und hier kommt die Story vom fünflagigen Klopapier.
Ich bin sehr gespannt.
Nein, es geht gar nicht um fünflagiges Klopapier, sondern es geht um Mumien.
Okay.
Und jetzt geht's los. William John Warner war ein exzentrischer irischer Astrologe und eine okkulte Figur des frühen 20. Jahrhunderts. Schon in frühen Jahren nahm er den Namen Count Lewis Hammond an. Bevor er durch seine Handlesefähigkeiten zu Ruhm gelangte, reiste er in den 1880er Jahren durch die Welt, um sich das Wissen alter Meister anzueignen. Unter anderem reiste er da auch durch Ägypten. Während seiner Reisen traf er einen Scheich, der an Malaria erkrankt war. Da Warner sich einige Kenntnisse in der Medizin angeeignet hatte, war er in der Lage, ihn zu heilen. Während sich der Scheich erholte, wurden er und Warner enge Freunde. Als der Scheich von Warners Interesse am Okkulten erfuhr, dachte er an die perfekte Belohnung, die er ihm für die Heilung seiner Malaria geben konnte. Eine mumifizierte Hand. Aufgrund seiner Handlesekünste war Warner vor allem unter seinem Künstlernamen Cairo bekannt. Der leitet sich nämlich von dem Wort Chiromantie ab, was Handlesen bedeutet. Das Geschenk des Scheichs war also absolut passend. Der Scheich behauptete, dass sein Stamm seit über 1000 Jahren die Hand in seinem Besitz hatte. Die mumifizierte Hand war sehr ungewöhnlich und das nicht nur, weil sie eine mumifizierte Hand war. Sie hatte nämlich der ketzerischen Tochter eines Pharaos gehört, vermutlich Echnaton. Die Tochter hatte sich den religiösen Ansichten ihres Vaters widersetzt und er, der wusste, dass das Gesetz seines Gottes über allem stehen musste, ließ seine Tochter töten. Als weitere Beleidigung ließ der Pharao ihre Hand von den Priestern abhacken und separat begraben. Denn sie war zur alten Religion konvertiert, die besagte, dass der Körper unversehrt sein müsse, um im Jenseits im Paradies eingehen zu können. Mehr als 30 Jahre später, also 30 Jahre nachdem der Scheich ihm dieses Geschenk gemacht hat, bemerkt Cairo etwas Seltsames. Die mumifizierte Hand wurde weicher und es schien, als würde frisches Blut durch die Adern fließen. Entsetzt beschloss er, das makabre Geschenk des Scheichs zu entsorgen. Sein Plan? Am Abend vor Allerheiligen, der Nacht, in der der Schleier zwischen der Welt der Lebenden und der der Toten am dünnsten war, wollte er die Hand der Pharaonentochter verbrennen. Während die mumifizierte Hand von der Hitze des Feuers verschlungen wurde, las Warner aus dem ägyptischen Totenbuch vor. In diesem Moment rauschte ein heftiger Wind durch das Haus und öffnete die Tür zu seinem Arbeitszimmer. Aus der Dunkelheit tauchte die geisterhafte Gestalt einer ägyptischen Prinzessin auf, die in königliche Gewänder gekleidet war. Sie schritt auf das Feuer zu und streckte ihren Arm stumpf aus. Sie hatte keine Hand, nur die kläglichen Reste eines Handgelenks. Sie schnitt auch diese Überreste ab und warf sie ins Feuer, um sie zusammen mit der Hand zu verbrennen. Dann verschwand der Geist und mit ihm die Hand. Einigen Berichten zufolge wurde Warner vor lauter Schock anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Wechseln wir zu einem anderen Schauplatz. Nur 4 Tage nach diesen Ereignissen entdeckten Lord Carnarvon und Howard Carter das unberührte Grab des Tutanchamun. Es war die größte archäologische Entdeckung in der Geschichte der Ägyptologie. Nachdem Warner die Nachricht gehört hatte, schrieb er, vermutlich noch von seinem Krankenhausbett aus, seinem Freund Lord Carnarvon eine dringende Nachricht. Ich weiß jetzt, dass die alten Ägypter Wissen und Macht hatten, von denen wir heute keine Ahnung mehr haben. Im Namen Gottes bitte ich dich, pass auf dich auf. Nur wenige Monate später sollte Lord Carnarvon beerdigt werden, nachdem ein Mückenstich ihn das Leben gekostet hatte. Und wenn man den Zeitungen Glauben schenken darf, sollten ihm mehr als 20 weitere Personen, die mit der Entdeckung des Grabes von König Tut in Verbindung standen, ins Grab folgen. Der angeblich tödliche Fluch des Tutanchamuns soll mehr als 20 Menschenleben gekostet haben. Allerdings vermuten viele, dass die damaligen Zeitungen aus Rache jede Tragödie, die auch nur ansatzweise mit dem Grab des Pharaos zu tun hatte, weitersponnen und einem bösen Fluch zuschrieb. Der Grund? Howard Carter hatte die exklusiven Medienrechte bezüglich der Entdeckung von Tutanchamun an die Londoner Times verkauft. Vielleicht war in der Geschichte aber doch etwas dran. Es gibt Berichte über einen Skarabäus-Armreif, der an einer mumifizierten Hand im Grab gefunden wurde. Dieser soll mit den Worten »Verflucht sei der, der meinen Körper bewegt« Zu ihm werden Feuer, Wasser und Pest kommen beschriftet gewesen sein. Das Armband wurde später Sir Bruce Ingham geschenkt, dessen Haus daraufhin abbrannte, wobei sein Land beim Wiederaufbau überflutet wurde. Eine Erklärung dafür gibt es nicht. Es muss auch erwähnt werden, dass von den 58 Personen, die an der Ausgrabung von Tuts Grab beteiligt waren, nur 8 innerhalb der ersten 12 Jahre starben, wobei viele ein hohes Alter erreichten. Carter selbst, der leitende Archäologe der Ausgrabung, starb erst 17 Jahre später, im Alter von 64 Jahren. Vieles deutet also darauf hin, dass der Fluch der Mumien nichts weiter als eine urbane Legende ist, die von sensationsgeilen Medien ausgeheckt wurde. Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche Berichte über Menschen, die im Besitz einer Mumie oder nach dem Betreten eines Mumiengrabes erkrankten. In der Regel sind solche Krankheiten durch Atemwegsprobleme gekennzeichnet. Im Jahr 1955 mutmaßte ein Arzt aus Südafrika, dass der angebliche Fluch des Pharaon auf einen besonders tödlichen Pilz zurückzuführen sein könnte, von dem bekannt ist, dass er in Fledermaus-Guano wächst und eine potenziell tödliche Krankheit, die sogenannte Höhlenkrankheit, verursachen kann. Tatsächlich wurden im Fall des Grabes von König Tut Fledermäuse in der Gegend gesehen und, da das Grab nur durch ein Eisentor geschützt war, könnten Fledermäuse hineingeflogen sein und eben, ja, ihr Guano dort abgelassen haben. Das Vorhandensein von diesem wurde jedoch von Howard Carter nicht bestätigt. Mit Sicherheit wurde diese Höhlenkrankheit aber 12 Wissenschaftlern zum Verhängnis, die 1973 das Grab von König Kasimir IV. In einer Höhle in Polen ausgruben. 10 der 12 Wissenschaftler starben anschließend. Als einer der Überlebenden einige der Proben aus der Höhle untersuchte, fand er tatsächlich einen tödlichen Pilz. Aber die Höhlenkrankheit ist nicht die einzige mögliche Erklärung. Während des Prozesses der Mumifizierung könnten giftige Substanzen verwendet worden sein. So besteht die Möglichkeit, dass die Sarkophage des Pharaos Formaldehyd, Schwefelwasserstoff und Ammoniakgas enthielten. Alles Stoffe, die die Lunge angreifen. Während Pilze und giftige Gase für einige der Fälle von angeblichen Flüchen verantwortlich sein könnten, steckt mehr hinter diesem Phänomen. Es ist unbestreitbar, dass die Gräber der Pharaonen etwas haben, das die Fantasie anregt. Denn diese Begräbnisstätten werden als heilig angesehen. Es war äußerst selten, dass das Grab eines Pharaos während der Herrschaft eines Nachfolgers geschändet wurde. Ungeachtet möglicher politischer Beweggründe gab es eine unausgesprochene Übereinkunft, dass jeder Pharao das Grab seines Vorgängers zu respektieren hatte, damit sein eigenes mit demselben Respekt geehrt wurde. Schließlich war ein Grab nicht nur ein Ort zur Aufbewahrung eines Leichnams. Vielmehr sollte es als ewiges Zuhause für die eigene Seele dienen. Es ist also kein Wunder, dass so viele Pharaonen von ihrem zukünftigen Zuhause besessen waren. Das Leben war im Vergleich dazu nur ein kurzes Kapitel in der Ewigkeit. In der Welt, die die Pharaonen hinterließen, war Respekt sehr teuer. In der Tat kam es oft zu Revolutionen, zum Teil wegen der hohen Unterhaltskosten, die für die Erhaltung der Gräber und Pyramiden nötig waren. Eine kostengünstige Methode, um die Menschen von Grabräubereien abzuhalten, waren Flüche. Ein gängiger Fluch lautete zum Beispiel: Wer etwas Böses gegen mein Grab tut, irgendeinen Stein oder einen Ziegelstein von diesem mein Grab entfernt, mein Grab betritt, diese meine Bilder in meiner Reinheit betritt, der wird darüber von dem großen Gott gerichtet werden. Ich werde ihm den Hals umdrehen wie einer Gans oder einem Vogel und die, die oben auf der Erde leben, dazu bringen, die Geister zu fürchten, die im Westen sind. Ich werde seine Überlebenden ausrotten. Ich werde nicht zulassen, dass ihre Formen besetzt werden. Verständlicherweise haben solche Flüche über die Jahrhunderte hinweg eine sehr starke psychologische Wirkung gehabt. Jeder Archäologe, der in Ägypten arbeitet, egal wie skeptisch er ist, wird zweifelsohne die Präsenz eines antiken Wesens spüren, das ihn ermahnt, seine heiligen Bauwerke nicht mit seiner Anwesenheit zu beflecken. Geschichten wie diese von verfluchten Mumien gibt es seit Jahrhunderten. Noch vor der Entdeckung des Grabes von Tutanchamun hat es eine andere Geschichte zu einer traurigen Berühmtheit gebracht. Eine Mumie plagte das britische Museum angeblich so sehr, dass man beschloss, sie an ein Museum in New York zu verkaufen. Auf ihrer Reise über das Meer riss der tödliche Fluch jedoch 1500 Seelen in die eisigen Tiefen des Ozeans hinab. Denn das Schiff, auf dem die Mumie den Atlantik überquerte, war die Titanic. Allerdings ist diese Geschichte voller Ungereimtheiten, vor allem weil das sehr gründliche Schiffladungsregister der Titanic keine Mumie an Bord aufführte. Xavi Havas, ein anderer hoch angesehener Archäologe, stieß bei seiner Arbeit auf eine Familie von mumifizierten alten Ägyptern. Statt das Grab für die Öffentlichkeit zu öffnen, entschied er sich für einen Kompromiss und schickte einige der Mumien zur Ausstellung in ein nahegelegenes Museum. Darunter befanden sich zwei Kinder und eine Frau. Er berichtete, dass er in vielen Nächten danach diese beiden Kinder sah und sie ihm im Schlaf folgten, wohin er auch ging. Die Frau schlich sich sogar in seine Träume und flehte ihn an, der Familie zu helfen. Diese Erlebnisse gipfelten in einer Art nächtlichem Terroranschlag, bei dem Havas behauptete, eines der kleinen Mädchen habe ihre Arme ausgestreckt, um ihm den Hals umzudrehen. Er berichtete, dass er selbst nach dem Aufwachen Schwierigkeiten beim Atmen hatte, so als ob die Hände des kleinen Mädchens immer noch fest um seinen Hals gepresst wären. Verunsichert brachte er die Kindermumien im Museum wieder mit der Mumie des Vaters zusammen. Dies beendete alle Albträume. Und Havas hat noch eine andere Geschichte zu erzählen. Die Macht der alten Ägypter soll nämlich auch positive Auswirkungen gehabt haben. Die Geschichte handelt von Mahmoud Saleh, einem jungen Mann, den Havas im Alter von 12 Jahren kennenlernte, nachdem der Vater des Jungen ihn gebeten hatte, sich mit ihm zu treffen. Er erzählte, wie der Junge von der Ägyptologie besessen war und alles über ihn und seine Arbeit wusste. Mahmoud hatte sich sogar selbst das Lesen und Schreiben von Hieroglyphen beigebracht. Der Vater erzählte ihm, dass dies alles im Alter von 5 Jahren begann. Mahmoud war ein sehr krankes Kind gewesen. Seine Eltern brachten ihn zu jedem Arzt und Spezialisten in der Region, ohne Erfolg. In ihrer Verzweiflung hatte die Familie einen Hellseher konsultiert, der sagte, sie sollten mit dem Kind mehr Ausflüge machen. Mahmoud und seine Eltern besuchten den Zoo, die Pyramiden und schließlich das Museum in Kairo. Dort hatte der Junge in die Augen der Mumie von Amose gestarrt, dem großen Pharao, der die Hyksos-Dynastie aus Ägypten vertrieb. Nach einer Weile begann der Junge zu schreien und fiel hysterisch auf den Boden. Als er sich von seinem Anfall erholte, war er von seiner Krankheit geheilt. Danach war er plötzlich und zwanghaft vom alten Ägypten fasziniert. Vielleicht gibt es sie also wirklich, die geheime Kraft, die in den Gräbern der alten Ägypter wohnt. Die alten Ägypter lebten ihr Leben immer mit Blick auf den Tod und das Leben nach dem Tod. Kein Wunder also, dass sie auch in unserer heutigen Zeit noch wirksam sein wollen, egal ob im Guten oder im Schlechten. Schließlich, so die Ägyptologin Salima Ikram, liegt der Sinn eines Lebens nach dem Tod in der Erinnerung an den Verstorbenen.
Ja, das Thema Mumien, das hatten wir ja hier im Grusel-Podcast noch gar nicht. Dabei ist das ja eine sehr klassische Gruselgeschichte, das Erwachen von Mumien, oder?
Ja, das stimmt. Aber wir hatten ja schon sehr häufig die Geister von Verstorbenen. Also es geht ja irgendwie schon auch in diese Richtung. Ne?
Ja gut, aber bei Mumien denke ich nochmal eher, ja, irgendwie, ja, habe ich so ein Bild vor Augen aus Gruselfilmen oder so.
Ja, ich auch. Hast du früher die Mumie geguckt, diese Filme?
Ja, genau. Habe ich, glaube ich, auch geguckt.
Ich habe das, glaube ich, nicht geguckt.
Ja, finde ich auf jeden Fall immer ganz gruselig. Auch so Pyramiden, wo dann Leute irgendwas rausnehmen und dann trifft ihn Fluch oder so. Das sind ja auch alles so klassische Geschichten.
Ja, oder wo so ganz viele Fallen sind.
Ja.
Ja, also ich weiß auch schon, dass es jetzt nicht so gruselig war, sondern eher ein wenig informativ.
Spannend fand ich's.
Ja.
Ja.
Genau. Deswegen. Ja, ich finde auch diesen Okkultisten Kairo ziemlich interessant. Also den könnten wir auch noch mal mehr beleuchten, finde ich.
Mhm.
Einer der kommenden Folgen, ja.
Ja, können wir gerne machen.
Ja, das aber mit der Hand, jetzt habe ich dich unterbrochen, ja.
Mit der Hand fand ich gruselig am Anfang. Wo der dann,
ja. Wo dann der Geist der Prinzessin gekommen ist, ne? Ja, fand ich auch gruselig.
Um ihre Hand zurückzuholen oder so, ne? Ja, genau, wie du schon sagtest, es war eher spannend als super gruselig, fand ich. Deshalb würde ich der ganzen Geschichte einen Gruselfaktor 4 geben.
Mhm.
Was aber nicht heißen soll, dass ich deine Geschichte nicht mit Spannung verfolgt habe.
Okay, dann will ich jetzt gern mit Spannung deine Story verfolgen, Lisi.
Okay, dann leg ich mal los. Vielen Dank auf jeden Fall an den Reddit-User, der diese Geschichte gepostet hat und uns die Erlaubnis gegeben hat, diese hier nochmal im Podcast vorzutragen. Meine Geschichte ist mir vor vielen Jahren passiert. Sie ist schon so lange her, dass zu der Zeit noch niemand ein Handy besaß. Um auch unterwegs erreichbar zu sein, nutzten wir innerhalb der Firma, für die ich arbeitete, Pager. Ich hatte meinen immer in einem extra dafür vorgesehenen Hüfthalter bei mir und der ging ständig los. Ich arbeitete zu der Zeit als Techniker und hatte viele Bereitschaftsdienste. Für die, denen Pager nicht mehr geläufig sind, jemand konnte dich mit seiner Telefonnummer über deinen Pager kontaktieren. Du konntest darüber keine Anrufe annehmen, aber du konntest diese Nummer zurückrufen, sobald du Zugang zu einem Telefon hattest. Mit der Zeit konnte man irgendwann auch kürzere Nachrichten an Pager verschicken. Bei uns war es geläufig, dass, wenn etwas sehr dringend war, man die 911, also die 911, als kurze Nachricht nach seiner Telefonnummer hinterher schickte. Das sollte signalisieren, dass der Empfänger bitte sofort zu einem Telefonhörer greifen und zurückrufen soll. Das wussten auch unsere Kunden. Es kam aber wirklich selten vor, dass in unserem Bereich etwas so dringend war, dass man sich unbedingt gleich zurückmelden musste. Nun zu der Geschichte. Es ist Freitagnachmittag im Sommer. Die Vorfreude auf das Wochenende steigt von Stunde zu Stunde. Für das Wochenende ist ein Barbecue mit der Familie angesagt und sonst einfach mal nichts tun. Ein paar wenige Stunden noch, dann ist Feierabend. Ich fahre auf der Interstate 4 von Orlando nach St. Petersburg zu einem Kunden, als plötzlich mein Pager losgeht. Eine mir unbekannte Nummer, gefolgt von einer kurzen Nachricht. 911. Das muss dann wohl etwas sehr dringend sein, denke ich, und halte Ausschau nach der nächsten Ausfahrt, um ein Münztelefon zu suchen. Ich nehme also die erste Ausfahrt, die kommt, und fahre auf einem kleinen Truckstop außerhalb von Plant City, etwa 25 Kilometer östlich von Tampa. Als ich mit meinem Auto auf den Parkplatz fahre, sind vielleicht gerade mal 3 Minuten vergangen, seitdem ich die Nachricht auf meinen Pager bekam. Ich schließe meinen Dienstwagen zu und schaue in mein Portemonnaie. Nur große Scheine. Ich verliere keine Zeit und gehe in den Laden, um mir etwas Kleingeld wechseln zu lassen. Ich betrete also den kleinen Shop, frage nach etwas Wechselgeld und sehe auch gleich an der hinteren Wand des Ladens 4 Münztelefone. Mit dem Wechselgeld steuere ich auf sie zu, entscheide mich für das Telefon links außen, werfe einen Vierteldollar ein und wähle die Telefonnummer, die auf meinem Pager zu sehen ist. Es klingelt und klingelt und klingelt. Für einen Notfall lässt sich die Person hinter dieser Nummer ganz schön viel Zeit, um den Hörer abzunehmen, denke ich direkt. Es klingelt weiter. Aber keiner geht ran. Langsam werde ich sauer. Wer schickt mir einen 911 und geht dann nicht ans Telefon? In diesem Moment bemerke ich ein weiteres Klingeln zusätzlich zu dem an meinem Ohr. Ich bewege den Telefonhörer in meiner Hand etwas von meinem Ohr weg. Hier im Raum klingelt ein Telefon. Ich halte den Hörer nun weit von meinem Ohr weg, um ausmachen zu können, von wo genau das Klingeln kommt. Das muss eines der Münztelefone rechts von mir sein. Ich gehe ein Stück in die Richtung, soweit wie es die Schnur zulässt, an der der Telefonhörer hängt, über den ich noch immer nur ein Freizeichen höre. Jetzt kann ich es lokalisieren. Das Klingeln kommt vom zweiten Telefon von rechts. Ein eingehender Anruf. Langsam bekomme ich das Gefühl, dass keiner mehr meinen Anruf annehmen wird. Gehe zurück zum Telefon, mit dem ich versucht habe zu telefonieren, und hänge den Hörer zurück. Aufgelegt. In diesem Moment verstummt auch das Klingeln, welches noch bis gerade durch den ganzen Laden zu hören war und welches ich zuvor einem der rechten Münztelefone zugeordnet hatte. Ich kneife die Augen zusammen. Was für ein seltsamer Zufall. Sofort gehe ich in die Richtung des Telefons, dem ich den eingehenden Anruf zugeordnet hatte. Nach ein paar Schritten stehe ich davor. Geistesabwesend nehme ich den Hörer ab, auch wenn dieser nicht mehr klingelt, und halte ihn an mein Ohr. Natürlich höre ich nichts, außer der Aufforderung, Geld einzuwerfen. Dann fällt mein Blick auf die Wähltasten. Gleich darüber hängt ein Zettel. Er fällt mir gleich ins Auge, auch wenn hier viele Flyer, Werbeanzeigen und sonstige Schmierereien an der Wand hängen. Der Zettel ist aus hartem Papier. Er ist nicht so ausgebleicht, dreckig und vergilbt wie der Rest von dem, was hier an der Wand hängt. Eine Telefonnummer. Nur eine Telefonnummer steht auf dem Zettel, der einem gleich ins Auge springt. Das muss wohl die Nummer dieses Telefons sein. Noch immer wie in leichter Trance nehme ich meinen Pager in die Hand. Ich schaue auf die Telefonnummer, die mir dort immer noch angezeigt wird, zusammen mit der Notfallnachricht 911. Dann schaue ich auf die Nummer auf dem Zettel, der vor mir hängt. Noch ein Blick auf meinen Pager, auf den Zettel, nochmal, Pager-Zettel. Die Nummern stimmen überein. Es ist ein und dieselbe Nummer. Mir stockt kurz der Atem. Wie angewurzelt stehe ich vor diesem Telefon und starre die Nummern an. Mein Kopf will einfach nicht zusammenkriegen, wie das sein kann und was hier vor sich geht. Irgendwann komme ich aus meinen Gedanken zurück in die Wirklichkeit, schüttel meinen Kopf und gehe zu dem Schalter, hinter dem eine junge Frau steht. Ich frage, ob sie jemanden gesehen hat, der kurz zuvor das Münztelefon benutzt hat. Nein. Ich sei die einzige Person, die in der letzten Stunde hier im Laden war. Wortlos verlasse ich den Shop. Wie lange war ich da drin? Es kam mir wie eine Ewigkeit vor, aber der Blick auf die Uhr verrät mir, dass es gerade einmal 15 Minuten gewesen sein müssen. Meine Nackenhaare stehen mir noch immer zu Berge und ich will jetzt einfach nur weg und weiterfahren. Meine Verblüfftheit geht langsam in Wut über. 15 Minuten, die ich nun später ins Wochenende komme. Wer hat sich hier einen Spaß mit mir erlaubt? Ich steige in mein Auto und setze meine Tour fort. Nach nur wenigen Kilometern erkenne ich Blaulicht im Rückspiegel. Polizei und Krankenwagen rasen an mir vorbei. Ich komme nicht viel weiter, da wird meine Fahrt erneut unterbrochen. Polizei und Krankenwagen sind hier zum Stehen geblieben und sperren gerade den Highway. Vollsperrung. Hier kommt keiner mehr durch. Viele Autos sind hier noch nicht zum Stehen gekommen, deshalb ist meine Sicht auf das, was hier geschehen ist, frei. Hinter den Einsatzkräften tut sich mir ein Anblick auf, den ich so bis hierhin in meinem Leben noch nie in diesem Ausmaß gesehen habe. Eine Massenkarambolage. Ich steige aus meinem Auto aus. Inzwischen hat sich bereits ein kurzer Stau hinter mir gebildet. Mein Blick wandert wieder nach vorne. Ich erkenne einen Traktor mit großem Anhänger, der wohl eine Ladung Stahl transportiert hat. Doch diese ist nicht mehr auf dem Anhänger, sondern quer über der Fahrbahn verteilt. Mehrere völlig ramponierte Autos sind zu sehen, die noch versucht haben zu bremsen oder dem Stahl auszuweichen. Es treffen mehr und mehr Sanitäter und andere Rettungskräfte ein. Ich stehe weiter da und beobachte mit weit aufgerissenen Augen die Szene. Ich habe keine Ahnung, wer oder was mich da eben versucht hat, über meinen Pager zu kontaktieren. Aber in diesem Moment bin ich mir sicher, dass dieser jemand mir mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit das Leben gerettet hat. Wäre ich nicht vom Highway runter und erst mit 15-minütiger Verzögerung weitergefahren, ich wäre vermutlich genau in diesem Unfall verwickelt gewesen. Die Vorstellung, dass jemand diese Vorahnung hatte, ist gruselig. Und gleichzeitig bin ich heute heilfroh. Ich bin überzeugt, dass ich heute nicht mehr am Leben wäre, wenn ich nicht gleich versucht hätte, die Nummer, die mir die 911-Message geschickt hatte, zurückzurufen.
Boah, ein Schutzengel hatte er da.
Aber echt, ne?
Ja, voll. Kennst du diese X-Faktor-Folge mit dem Chor, die alle zu spät zur Chorprobe gekommen sind und dann ist die Kirche eingestürzt?
Nee, die kenne ich nicht. Ich musste direkt an die Filme denken, Final Destination.
Ja. Ja, okay, aber dann wäre das ja nicht so gut.
Ja, ja, da geht es natürlich andersrum. Ich glaube, ich dachte da auch nur dran, weil die ja auch diesen Unfall mit dem Laster und den Holzstämmen auf der Autobahn haben. Deshalb dachte ich, glaube ich, direkt daran.
Ich glaube, da ist auch einfach so jeder Mensch aus unserer Generation, also angenommen, geschädigt. Hat das geguckt. Aber ich glaube, echt viele haben das geguckt. Aber immer, wenn man so einen Laster mit so Holzstämmen vor sich hat, denkt man so, oh scheiße, schnell weg hier.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, nee, bei X-Faktor war es halt auch so, dass die sonst nie zu spät gekommen sind. Und dann sind die irgendwie durch komische Zufälle alle zu spät gekommen zur Chorprobe. Und das war auch eine wahre Geschichte.
Krass. Das klingt nach einer coolen Folge.
Ja, irgendwie dadurch, dass es eine Reddit-Story ist und du ja jetzt auch Kontakt hattest mit dem Verfasser, finde ich es halt nochmal dann so krasser, weil man nochmal mehr weiß, dass die Story so wirklich passiert ist. Und wenn ich mir vorstellen würde, dass mir das wirklich passiert, dann fände ich es extrem gruselig. Und deswegen gebe ich auch einen Gruselfaktor 8.
Ja, cool.
Ja.
Ja, der Verfasser wollte auch unbedingt hören, wie die Geschichte bewertet wurde im Nachgang. Also
kann cool, war es denn eine deutsche? Nee, es war natürlich eine amerikanische Story, ne, wenn es 911 war.
Genau, ja. Ich habe die jetzt mal frei ins Deutsche übersetzt. Aber mehr oder weniger so hat er sie wohl erlebt.
Ja, spannend. Dann hoffe ich, können wir ihm einen hohen Gruselfaktor sagen.
Ja, aber fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, ne? Trotzdem natürlich.
Guten Gewissens den Gruselfaktor.
Genau, so wie ihr es empfunden habt.
Genau. Ja, und damit sind wir am Ende von Gruselfaktor. Und ihr könnt wie immer abstimmen über gruselfaktor.podcast. Da laden wir innerhalb der nächsten Tage die Stories hoch. Und ja, ich würde sagen, dann war's das. Oder Lisa, willst du unseren Hörerinnen noch was mitteilen?
Nee, ich glaube, das war's. Wir sind unseren Hörern, glaube ich, immer noch die Gruselfaktoren von unserem Special schuldig. Kann das sein?
Oh shit, da haben wir gesagt, dass wir die alle in unsere Story posten, ne?
Das versuchen wir auch mal mit dran zu denken. Kommt noch, sage ich jetzt einfach mal.
Ja. Sag ich ja auch mal. Ja, leider ist mein Handy abgekackt. Also ich kann gar nichts auf Instagram machen. Wenn Lisa, es hängt alles an dir.
Okay, also wenn bin ich schuld, wenn nichts kommt. Gucken wir mal. Aber es kommt was, sage ich jetzt einfach mal. Okay, nee, sonst danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, macht's gut.
Tschüss.